Herzlich willkommen zum Essenz Leben Podcast. Der Podcast, der die Essenz hörbar macht. Möchtest du mehr darüber erfahren, wie du es schaffen kannst, dein volles Potenzial zu entdecken und es voller Freude zu leben, dann bist du hier richtig. Ich bin Christine und ich habe mir vorgenommen, Menschen auf ihrem Weg zur Essenz zu begleiten und ihre Essenz auch hörbar zu machen. Falls du es nämlich noch nicht wissen solltest, in dir schlummert ein großer Schatz, deine Essenz. Wer oder was bist du wirklich? Erkenne deine Essenz und lebe sie. Viel Freude beim Hören. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Die Essenz hörbar, der Essenzleben Podcast. Heute gibt es wieder mal ein Interview, diesmal mit Bodhi Karim Albasch. Er ist spiritueller Coach, beschäftigt sich auch mit dem Thema Meditation. Und wie immer plaudern wir über Gott und die Welt. Ich bin immer sehr interessiert an meinen Gästen. Und es gibt so eine Parallele in unserem Leben und die beleuchten wir. Sehr überraschend sind wir drauf gekommen, dass wir beide einen starken Bezug zu Indien haben. Anyway, yes. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass du dich inspirieren lässt und vielleicht ist für dich was dabei. Ich freue mich, dass ich heute einen Gast hier habe, nämlich den Bodhi. Bodhi, herzlich willkommen im Essenzleben-Podcast.
Schön, hier zu sein, liebe Christine. Hat mich sehr gefreut, deine Einladung.
Ich erzähle am Anfang immer, woher ich meinen Gast bekomme. Ich sage es jetzt mal so, weil für mich fühlt sich das wirklich so an, wie wenn ich das geschickt bekommen würde. Und in deinem Fall war es auch so. Und wir haben vorher schon ein bisschen geplaudert und ich habe gesagt, nein, wir hören jetzt auf zu plaudern, weil das sind alle schon so wertvolle Dinge für den Podcast. Und ich habe auf Facebook deine Freundschaftsanfrage gesehen und bin dann so in Resonanz mit dem Namen und mit dem Bild gegangen, dass ich wusste, yes, dann steht da noch spiritueller Coach. Dann wusste ich, da gibt's irgendetwas, was wir im Gespräch in die Welt bringen dürfen, ja, so wie wir etwas kreieren, ja. Und dann habe ich so den Impuls gehabt, yes, jetzt schreibe ich ihn mal an und du hast doch innerhalb kürzester Zeit reagiert. Und was mich dann nochmal inspiriert hat, war diese Bezeichnung spiritueller Business Coach, weil ich so die Erfahrung gemacht habe, ich bin ja auch selbstständig, so nennen wir das, Einzelunternehmen. Und ganz gleich, ob du jetzt am spirituellen Weg bist oder nicht, also du musst dich an gewisse Richtlinien halten und dann gibt es auch Zielgruppen zu definieren und diese ganzen Dinge, die man so hat in der Selbstständigkeit. Und für mich war dann irgendwie klar, ja, aber eigentlich braucht es auch jemanden, der dir auch sagt, wie du stärker in deine eigene Energie hineinkommst, wenn du ein Business hast, weil du nur ja so Leute anziehen kannst. Ja? Und das war so dieser Impuls, yes, da möchte ich ihm einfach auch Fragen stellen zu diesem Thema. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist und dass wir gemeinsam Zeit verbringen können und dass wir plaudern. Und an der Stelle möchte ich nochmal sagen, dass es mir so wichtig ist, auch zu plaudern, ja, weil es gibt so viel Podcasts, wo einfach nur Fragen abgefragt werden. Ja, so empfinde ich es manchmal.
Der Horror, genau.
Und das darf auch sein. Also, weißt du, es ist völlig bewertungsfrei, aber ich merke, dass es mir nicht entspricht, weil ich halt, ich glaube, sehr authentisch lebe. Und so authentisch möchte ich auch den Podcast einfach für mich in die Welt schicken. Genau. Bodhi, wie würdest du das ausdrücken oder wie kam es dazu, dass du gesagt hast, du machst was mit Spiritualität, aber gleichzeitig auch mit Business Coaching? Wie kam es dazu oder wie würdest du das auch für dich beschreiben?
Also die Lebensgeschichte, so long story short, ist, ich habe Lebensmittelwissenschaften studiert an der ETH Zürich, habe auch abgeschlossen. Während dem Studium war ich mal noch im Einsatz in der KFOR. Ich war zu dem Zeitpunkt auch noch Offizier in der Schweizer Armee und habe dann einen Echteinsatz gemacht. Und nach diesem Einsatz hatte ich eine mega große Lebenskrise. Ich wusste nicht mehr, was ich genau will und vieles hat keinen Sinn ergeben. Dann habe ich die ersten Seminare besucht für die persönliche Entwicklung. Und das habe ich dann so parallel weitergemacht. Ich habe dann Studium abgeschlossen, ich habe in der Industrie gearbeitet und irgendwann konnte ich einfach nicht mehr. Da wurde mir dann auch gekündigt, ja, also das war dann so ein ganz großer Freudenschrei, weil ich schon länger gemerkt hatte, was nicht stimmt. Und etwas später habe ich mich dann selbstständig gemacht, genau mit diesen Themen wie Energiearbeit, Meditation, Coaching, weil ich für mich gemerkt hatte, es liegt mir, das anderen Menschen zu erklären. Ich habe einen sehr guten Zugang dazu. Und den Zugang, den habe ich gemerkt, weil ich halt, Freunde haben mich gefragt, ich habe geantwortet und die haben dann teilweise gesagt, oh, jetzt ist alles anders bei mir im Leben, seit du das und das gesagt hast. Und als ich das dann so ein paar Jahre gemacht habe, wirklich so Energiecoaching, auch Seminare, Ausbildungen, dann kamen halt immer mehr Leute, die gefragt haben, du, ich mache mich gerade selbstständig, hast du mir einen Tipp, kann hier was machen? Und dann habe ich da auch ein Programm aufgebaut. Und was ich eigentlich heute mache, ist, Menschen zu unterstützen, wirklich so die eigene Kraft zu finden und die im Business halt nicht nur Geld verdienen wollen, sondern auch einen echten Sinn darin sehen, in der Aufgabe, in der sie tun, dass man da wirklich aufblühen kann. Und das widerspricht. Ja, da gibt es ganz viele Widersprüche, was man jetzt tun soll oder nicht tun soll, sehr viele Unsicherheiten. Jetzt sagen viele Menschen, die zu mir kommen, die haben bereits einen Bezug zur Spiritualität, die haben einen inneren Zugang und die wissen vielleicht noch nicht so ganz, wie kann ich das in mein Leben reinbringen, wie kann ich das ins Business reinbringen. Und mit spiritueller Zugang ist natürlich nicht gemeint, dass man mit Räucherstäbchen rumfuchtelt, sondern dass man achtsamer wird, klarer wird, vielleicht bessere Entscheidungen trifft, empathischer wird, lernt, Emotionen loszulassen, lernt, Energie aufzubauen, weil das ist für mich so die Basis, um schlussendlich ja, gut mit den ganzen Herausforderungen, die wir haben, umgehen zu können.
Ich glaube vor allem, es geht auch darum, dass man Spiritualität, ich würde es jetzt mal so nennen, ist ja einfach, wenn man erkennt, dass das eigene System aus so viel mehr besteht. Ja, für mich ist das ja immer dieser Spruch, wir sind so viel mehr. Und aus deiner Geschichte heraus, und diese Frage stelle ich auch so gerne, normalerweise kommt sie immer erst am Schluss, aber weil du das schon so ein bisschen von deiner Geschichte erzählt hast, du bist durch eine leidvolle Phase gegangen, ja, also wo du gespürt hast, das, was du bis jetzt gemacht hast, also du hast studiert und hast gespürt, irgendwie befriedigt dich das nicht wirklich, da ist irgendwie noch mehr oder so. Und dann hat es dich katapultiert und ich frage mich, ich kenne das auch aus meiner eigenen Lebensgeschichte, ja, mir hat es das auch gebraucht, also eine sehr starke Transformation, die war sehr schmerzhaft,
ja.
Braucht es dieses Leid, um in die eigentliche Kraft zu kommen?
Das ist eine interessante Fragestellung. Also ich glaube, das Leid führt überhaupt erst dazu, dass man sich auf den Weg macht. Denn wenn das Leben ja grundsätzlich, wenn es läuft, warum sollte man dann etwas ändern? Und ich glaube, also alle Menschen, mit denen ich bisher gesprochen habe, die hatten irgend so einen Moment, wo sie gemerkt haben, dass sie mit den aktuellen Denkmustern, Verhaltensmustern, Emotionen nicht weiterkommen. Irgendwann kommt man an eine Grenze, dann fängt man an zu leiden und dann steigert sich die Bereitschaft, wirklich etwas zu verändern. Aber ich habe bis jetzt noch niemanden getroffen, der gesagt hat, ich war zufrieden in meinem Leben und dann dachte ich mir, was könnte ich denn noch mehr machen? Das habe ich noch nie erlebt. Von dem her, ich glaube, Leid gehört einfach dazu oder ist der Katalysator, könnte man sagen, dass man die entsprechenden Schritte dann macht.
Ich glaube, Leid ist auch wahrscheinlich so lange dienlich, also auch so ein bisschen meine Erfahrung, bis man erkennt, dass es eigentlich nicht mehr dienlich ist.
Ja, also ungefähr 20 Jahre her, wo ich angefangen habe. Und ich hatte natürlich, wie alle anderen Menschen, nach diesen Phasen habe ich mal mehr gemacht, mal weniger gemacht, mal gar nichts gemacht, wieder sehr intensive Phasen. Und immer dann, wenn das Leid besonders stark wurde, dann habe ich es intensiviert. Und in dem Moment sind wir uns eigentlich gar nicht bewusst, dass wir leiden. Das ist ja das Verrückte dran. Man kriegt es ja gar nicht mit. Außer man wird so richtig durch das Leben, durch Beziehungen, durch geschäftliche Umstände so wirklich so draufgedrückt. Und dann muss man es sich anschauen. Man kann nicht länger ausweichen. Und dann würde ich sagen, ja, dann kommt man irgendwann auf den Moment, wo man sagt, okay, dieses Leid, was ich hier gerade habe, jetzt wurde ich mir erst bewusst, jetzt kann ich begegnen und eine Transformation machen, eine Heilung machen. Vorher ist es nicht möglich, da leidet man. Aber wie gesagt, in meiner Erfahrung meistens weiß man es gar nicht. Also ich staune heute noch regelmäßig, wie viel Leid, wie viele zusammengefasst seelische Schmerzen da sind, die ich am Aufarbeiten bin.
Ich glaube, das geht uns allen so. Ich bin jetzt gerade sehr tief in der vedischen Astrologie drinnen. Ja, das hat sich irgendwie so vor ein paar Jahren so in mein Leben geschlichen und jetzt wird es immer stärker. Es wurde mir auch schon in Indien ein paar Mal gesagt, dass das auf dem Plan steht. Und ich habe mir gedacht, naja gut, wenn da irgendwelche Astrologen oder wie auch immer Nadi-Readers mir das sagen, ist das okay, aber ich mache das, wann ich es spüre. Und das ist wirklich sehr stark gekommen. Und da finde ich so spannend, wenn du dir so ein Horoskop anschaust und du siehst, kannst du im Horoskop halt die Energie der Menschen lesen. Das ist eigentlich nichts anderes. Man liest die Energie der Menschen im Horoskop und kann halt dann auch sowas, deren Geschichten ein bisschen sehen, ja, in den Umrissen. Und man kann auch sehen, ob Erfahrungen drinnen sind, die möglicherweise ein bisschen schmerzhafter sein können. Und wenn man das sieht, sieht man aber auch oft, dass da starke Transformation da ist und dass sie eigentlich dann in eine höhere Energie kommen, ja. Und so gesehen, glaube ich, ist es, wenn man schmerzhafte Prozesse hat, das ist bei mir auch so gewesen, dass man in dem schmerzhaften Prozess ja schon noch leidet, ja. Aber hinterher fühlt man sich rein, vorausgesetzt, man kann damit gut umgehen und integriert das. Ja. Und spürt, man ist auf einer anderen Stufe plötzlich. Das heißt nicht, dass der Weg plötzlich frei ist von Hindernissen und dass er dann nicht wieder irgendwie was einholt. Das kennen wir alle, ja. Aber es spürt sich anders an. Und dann geht's wieder mal eine Zeit lang auf dieser Stufe und dann kommt wieder etwas, wo es uns wieder so in das nächste hinein katapultiert.
Ich erlebe das genau gleich wie du. Ja, also wirklich so dieses, man geht rein und was sich aber mit der Zeit verändert, ist der Bezug dazu, weil am Anfang ist eine, da weiß ich, das war Riesenkatastrophe und ich habe so, ja, dann steigt man auch mal schnell mal in ein Drama ein oder vergisst sich halt komplett in dem Prozess und mit der Zeit wird es aber so, ah, okay, wieder ein Prozess und dann kann man es viel anders, ganz anders nehmen. Kennst du das auch so?
Ja, genau so kenne ich das auch. Ja, ich glaube, das ist es, die Erfahrung, weil man weiß auch, man konnte gut durch den ersten Prozess gehen oder durch den scheinbar ersten Prozess und man hat die Tools in sich, dass man sich aufrichten kann und dass man einfach weitergehen kann. Ja.
Noch eine Frage, du hast gesagt, Nadis, Astrologie, also warst du da auch bei einem Nadi-Reading oder einfach generell Jyotish, was du da gemacht hast?
Also
oder?
Beides, also vielleicht erzähle ich das auch jetzt noch ganz kurz. Wir haben ganz zuvor schon begonnen zu sprechen und dann habe ich so kurz gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also es ist so, dass Bodhi mir vorher erzählt hat, dass er sehr oft in Tamil Nadu schon war. Und wer mich kennt, der weiß das, dass ich jetzt vor allem vor ein paar Monaten erzählt habe, dass es den ganz starken Bezug zu Tamil Nadu gibt. Ja? Also ich kann es dir jetzt auch noch mal erzählen oder für die Hörer, die anderen Podcasts nicht so hören oder noch nicht gehört haben. Ich habe mich viel in Tamil Nadu schon bewegt, aber ich war eben jetzt, ich das letzte Mal in Indien war, war ich bei einem Heiler, der macht nach Siddha-Medizin arbeitet der. Ja? Und es geht nach Agastya Muni, da wird die wahrscheinlich was sagen. Ja?
Selbstverständlich, ja. Einer der.
Und ich habe, wie ich dein Foto gesehen habe, ich wusste, es gibt eine indische Verbindung von mir zu dir. Und wie wir heute halt das erste Mal irgendwie so einen Kontakt oder uns gesehen haben, habe ich gespürt, dass das was mit Agastya oder mit dieser Frequenz zu tun hat, weil ich eben Frequenzen spüren kann. Und auf deine Frage, ich war eben auch schon in Tamil Nadu und ich war eine Zeit lang sehr viel in Palmblatt-Bibliotheken unterwegs, hatte dann eben auch, also war da in Chennai und in Kanchipuram, in Madurai, ja, also jedenfalls war ich da halt unterwegs und da hat meine tiefe Verbindung zu Agastya Muni auch begonnen, der mir immer wieder begegnet auch. Auch in meiner Praxis habe ich eine kleine Holzfigur von ihm. Ja, und wir können, und das möchte ich jetzt eigentlich damit ausdrücken, wir können darauf vertrauen, dass Dinge geführt sind, ja, so wie wir da jetzt sitzen und einfach sprechen, sich andere damit die Frequenz einfach auch in ihr Zimmer holen, wo sie gerade, oder ins Freie holen, wo sie gerade den Podcast hören, dass sie einfach spüren, dass da so viel mehr ist. Ja. Mhm. Jetzt würde mich interessieren, wie bist du dann zu dieser, also wie war das Ziehen nach Tamil Nadu? Warum hat es sich genau nach Tamil Nadu gezogen?
Das war eine Verkettung glücklicher Umstände, würde ich mal sagen. Weil ich habe 2008 mit Kriya Yoga begonnen und das ist nach Marshall Govindan. Es gibt ja verschiedene Kriya-Yoga-Linien. Ja.
Aber entschuldige, dass ich dich unterbreche, ich muss es einfach sagen, ich praktiziere auch Kriya-Yoga, ja?
Schass. Und dann gab es eine Reise, die wurde auf 2010 angekündigt und meine erste Reaktion war, nein, ich gehe nicht diesem Pauschalgedanken nach, ich gehe nach Indien und finde mich selbst, weil wenn Bewusstsein ja überall ist, dann soll es auch in der Schweiz zu finden sein. Und dann habe ich aber darüber meditiert und intuitiv war so klar, wenn ich da nicht hingehe, bleibe ich stecken, wenn ich hingehe, dann wird es richtig gut. Und dann gab es drei Reisegruppen und es war völlig klar, die zweite Reisegruppe, da ist am meisten los. Und da habe ich dann meinen jetzigen Mentor kennengelernt, den Nandi Deva. Ist ein Deutscher, der auch in dem Moment im Retreat war. Und da haben wir uns an der Kumbh Mela kennengelernt, 2010 in Haridwar. Und daraus, dann habe ich auch seinen Lehrer kennengelernt. Das ist der Ingvar aus Estland, Ishwarananda. Und ein Jahr später gab es eine Intensivreise nach Tamil Nadu. So bin ich eigentlich dazugekommen. Und was wir da gemacht haben, in diesen rund 2 Wochen, ich glaube, wir waren so in etwa 20 oder 30 verschiedenen Tempeln an verschiedensten Orten. Und da habe ich die Palmberg-Bibliotheken kennengelernt, da habe ich unglaublich viele Plätze kennengelernt und das gab dann so ein, okay, nochmal hingehen. Das waren für mich also keine, ich gehe nach Indien und hänge am Strand rum, Ferien, sondern es waren hochintensive Reisen mit nur einem Zweck, auf dem Weg der Yoga-Siddhas zu sein, an heilige Orte zu gehen, einen Segen abzuholen, in die Energie einzutauchen, zu transformieren. Also das war Programm und das habe ich dann 5-mal gemacht und dann habe ich noch selber noch mit meiner damaligen Partnerin 2 Reisen angeboten, weil ich natürlich auch auf Facebook oder Social Media bin, haben ein paar Leute gefragt, hey, macht ihr auch mal eine Reise? Dann haben wir das auch noch 2-mal angeboten. Und dann sind wir da mit einem Guide auch an verschiedene Orte gegangen, aber wirklich immer so im Hintergrund mit den Yoga-Siddhas und Agastya Muni ist natürlich so der, sag jetzt mal, der so ein Punkt, wo ganz vieles zusammenkommt. Es ist sehr unbekannt, würde ich sagen. Also gerade hier in Europa kennt man das gar nicht. Aber in dem Moment, wenn man bei den Yoga-Siddhas, sage ich, etwas tiefer einsteigt und schaut, wie, wo, was, dann taucht er natürlich auch auf, ein bisschen so als der Vater oder die Mutter von ganz vielen Schriften und Linien.
Spannende war bei mir zum Beispiel auch, wurde mir, es war 2009, wurde mir gesagt in einer Palmblatt-Lesung, dass ich mit Siddha-Medizin auch in Berührung komme. Ich wusste damals überhaupt nicht, was das ist. Ja, ich wusste Ayurveda. Ayurveda habe ich damals natürlich schon auch gekannt und das kennt man ja auch im Westen eher. Und das war für mich auch so spannend, wie man geführt wird. Und ich habe nichts dazu getan und plötzlich kam dann einmal. Da war ich auch in einem Retreat-Haus in Südindien, kam eine auf mich zu mit einer Visitenkarte von einem Siddha-Mediziner, ja. Und dann hat sich das für mich, und das ist eben auch Siddha-Tradition, um das so zu erklären, die Siddha-Medizin ist ähnlich wie Ayurveda, man könnte sagen, so eine Schwester von Ayurveda und geht vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht geht es dann noch ein bisschen mehr um Intuition, ja. Also noch um so ursprüngliche. Das war Ayurveda im Ursprung auch, aber Siddha-Tradition ist noch schamanischer vielleicht, ja. Also da gibt es halt noch so wirklich Wähler, die das machen. Und wurde alles mündlich am Anfang überliefert, auch so wie im Ayurveda. Und ist in Tamil Nadu entstanden. Und man sagt so, Ayurveda hat eher so diesen Kerala, diese Kerala-Tradition, also ein bisschen ein anderer Ort, ja. Und eben Agastya Muni hat so seine Hand, hält so seine Hand da irgendwie drüber. Und ja, und eben der Bezug auch einmal in einer Palmbibliothek in Pune ist mir das eben auch gesagt worden, dass die Verbindung zu Agastya Muni so stark ist und dass ich mit ihm in Verbindung gehen kann. Ja, aber also man hört solche Sachen und denkt sich ja, wie soll ich mit einem Heiligen in Verbindung gehen? Was soll das? Ja. Und heute, wenn ich in der Praxis sitze und oder wenn ich in die Praxis gehe, dann mache ich immer so eine kleine Puja. Einfach bevor die Klienten kommen und dann spüre ich halt einfach Agastya Muni Energie. Und wenn man sich jetzt fragt, wie spürt man das, kann würde ich einfach sagen, ich spüre in dem Moment, dass ich viel mehr mit der Quelle verbunden bin und dass ich wie einen Schutz habe, ja. Und die Frage ist dann immer auch, braucht man irgendwelche Statuen, um sich mit dem Göttlichen zu verbinden? Das braucht man eigentlich nicht. Aber manche Menschen brauchen das einfach, um als visuellen Hinweis und sich mit dieser Energie auch verbinden zu können. Also ich bin so ein Mensch. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast du einen Altar, wo du Dinge hinstellst?
Selbstverständlich. Ja, aber es ist ja mehr als einfach nur eine Statue. Also ich habe gesegnete Statuen. Ich habe das große Glück, der Nandi, der ist ein Siddha. Ja, sieht zwar aus wie ein Europäer, aber von den Fähigkeiten her, das selbst direkt zu zeigen, was er macht, was er kann, ist für mich außerordentlich. Und bei ihm habe ich zum Beispiel auch gelernt, dass die Statuen, das ist ein Fokuspunkt, weil ich hatte früher eine echte Abneigung dagegen, weil ich dachte, okay, was soll ich mit so einem Stück Stein, weil das ist ja Götzenanbetung. Aber wenn man dann versteht, dass da eine Energie dahinter steckt, dass es mir hilft, meinen Fokus zu bündeln, dass es mir hilft, wie als ein Tor, einen Zugang, mich zu verbinden mit einer gewissen Qualität, wie zum Beispiel Agastya Muni oder wie es halt diese vielfältigen Kräfte gibt, dann finde ich es sehr, sehr hilfreich, um zu praktizieren und vor allem, wenn man ja da regelmäßig eben so eine kleine Puja macht, das heißt so eine Kerze anzünden und ein bisschen Energie hinfächern. In den Momenten, wo es mir dann nicht so gut ging, wo ich nicht gut meditieren konnte, hat es genügt, mich vor den Altar zu setzen und dann kam die Energie wieder zurück. Also es hat mich aufgeladen und wenn man das dann spürt, dass das real ist und nicht irgend so eine Fantasy oder vorgestellt, sondern dass diese Verbindung so real wird, dann bekommt völlig einen anderen Stellenwert, Kraftobjekte zu Hause zu haben oder einen kleinen Altar zu haben, wo man halt praktiziert.
Vor allem die größte Kraft ist die Geisteskraft.
Ja.
Und wenn das für uns die pure Energie ist und wir keinen Zweifel haben, nämlich nicht kein Millimeter Zweifel, dann ist diese Kraft in dieser Figur und dann ist sie natürlich auch kraftvoll. Und das sind alles eigentlich ja auch nur Konzepte und Konzepte sind so lang dienlich, bis wir das eigentlich gar nicht mehr brauchen, ja? Aber dennoch empfinde ich das so wie du. Für mich ist es auch wichtig. Und bin da sehr breit gestreut. Also ich habe da auch eine Mutter Maria Figur, ja, so. Also ich habe, das ist jetzt nicht rein südindisch, sondern ich habe einen starken Bezug zu Jesus zum Beispiel, ja, so. Und das ist auch alles fein. Das kann man auch gut alles mischen. Ja, das ist jetzt nicht, also ich meine damit nicht so dogmatisch zu sein. Ich weiß nicht, wie du siehst.
Auf keinen Fall, weil die Kräfte haben ja, die Kräftehallen haben alle nichts mit Indien zu tun. Ich glaube, das ist eine so der allergrößten Verwechslungen. Das ist nur ein Ort, wo vieles davon benannt wurde, weil, also wenn ich staune, wenn ich zum Beispiel die Yoga-Sutren von Patanjali lese, mit welcher Präzision manche Sachen beschrieben werden, die man hier in Europa nie findet. Und was mich besonders beeindruckt hat, du hast gerade das Christusbewusstsein benannt, es ist ja Liebe. Und wenn ich bedingungslose Liebe habe und ich nenne das Christusbewusstsein, dann gehe ich nach Indien, dann nennen die es Krishna.
Gleiche Energie.
Und es ist genau das Gleiche. Aber viele Menschen lassen sich halt von der Form ablenken, ja, weil der Krishna anders aussieht als dieser Mensch Jesus. Und dann ist er, okay, Leute, das ist nur so nur die Oberfläche. Es geht was dahinter steckt. Oder dann, ich meine, viele kennen auch Ganesha. Ganesha steht ja für ein Prinzip, das Prinzip mit Leichtigkeit, Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Und wenn ich das weiß, ja, manchmal hat man das auch vielleicht schon so erlebt, einfach im Leben, ja, du bist gerade irgendwie gut drauf, ja, also, jetzt mache ich jetzt ja für 5 Wochen hast du es vor dir hergeschoben, dann nach 3 Stunden hast du einen riesen Aufgabenberg erledigt. Das ist eigentlich die Energie von Ganesha mit einer großen Leichtigkeit. Und die haben einfach, und das finde ich das Schöne am Sanskrit oder in Indien, die haben einfach diese Sachen benannt, haben denen eine Form gegeben, aber man muss es halt wissen, zu interpretieren wissen, sonst gibt es riesen Durcheinander und man glaubt, man sei bei der Götzenanbetung gelandet.
Ja, und man glaubt, in Indien gibt es so viel Gottheiten und das stimmt eigentlich nicht. Es stimmt schon, aber es sind eigentlich beschriebene Energien.
Genau,
Also wie zum
ja.
Beispiel die jetzige Ganesha-Energie, die du beschrieben hast mit den Hindernissen, ja. Und genauso ist halt zum Beispiel auch Kali-Energie, ja. Das ist einfach diese kraftvolle Frau, die sich aufrichten kann und die im eigenen Feld die Negativität auch überwindet, ja. Die eigenen Ängste und diese Dinge, ja. Und ich finde, das macht es eben für mich auch in den Tempeln so interessant, weil du dann mit diesen Energien spielen kannst. Oder eine Lieblingsenergie von mir ist, weil sie mich einfach auch sehr an mich erinnert, ist so Hanuman-Energie, ja. So diese absolute Hingabe und das Dienen und das einfach seine Aufgabe annehmen, ohne jetzt großartig zu erwarten, dass da jetzt so viel, also dass man Samen sieht, ohne dass die Früchte, das gibt's ja so in dem Bhagavad Gita auch, ja, so, aber dieses Gefühl einfach zu tun, weil du spürst, es ist ja die Freude, die daraus kommt. Also nicht so viel Kopfkino zu machen und sich dem einfach hinzugeben. Und ganz gleich auch, was es ist, ja, wenn ich jetzt Hingabe finde im Rasenmähen oder ich sage jetzt irgendwas, ja, dann mache ich das im Moment mit der totalen Hingabe, ja. Und selbst das Kloputzen mache ich dann mit Hingabe, ja. Also sich jetzt nicht so viel, einfach das sich dem hinzugeben, ja.
Und also ganz, ganz präsent zu sein in dem Moment. Ja, meinst du das mit Hingabe?
Ja, präsent zu sein, aber auch dieses, das spürt sich dann im Herz so wie, es öffnet sich nochmal. Mhm. Aber es hat was mit Freude auch zu tun, ja.
Mhm. Ja.
Ja. Ja, und das ist eben für mich diese Hanuman-Energie und da gegenüber steht ein Hanuman und in meiner Praxis ist auch ein Hanuman und ja, und wenn ich jetzt auch spreche, spüre ich, wie mich diese Energie begleitet, ja, also es berührt mich auch, ja, weil ich spüre, das ist eine Energiefrequenz, die mich unterstützt.
Warst du mal in Tamil Nadu, mir fällt gerade der Ort nicht ein, da gibt es eine Hanuman-Statue, sehr einfacher Ort, sehr einfacher Tempel.
Eine ganz große Hanuman-Statue.
Und die wächst. Also man sieht quasi so vier Pfeiler und ja. Der Hanuman, der war, glaube ich, dann ein bisschen kleiner als die Pfeiler und was man jetzt sieht, ist, dass der so ein paar Köpfe größer ist.
Ja, aber ziemlich im Süden.
Sehr, sehr, sehr südlich,
ja. Ja, da kenne ich den Tempel.
Okay,
lustig. Gibt es auch ein Foto? Gibt's, ich meine, von der Statue gibt es kein Foto, weil aber es gibt außerhalb ein Foto von mir, wo ich einfach Blumen oder so eine grüne Girlande halte, die ich ihm dann, die ich halt dann für den Priestern gegeben habe. Ja, gibt es das Foto. Ich wollte noch was sagen zu Tamil Nadu. Wir hängen jetzt einfach in Tamil Nadu mal ein bisschen.
Ja, jetzt geht der Podcast in die Richtung. Ist okay.
Ich wollte dir dazu noch was sagen. Und wie ich aus Indien zurückgekommen bin, hat mich, und das war auch interessant, über Facebook ein Inder angeschrieben, der lebt in Vordelberg, glaube ich sogar. Und der ist aus Tamil Nadu und sehr macht auch Kriya-Yoga interessanterweise. Und hat mir dann in irgendeiner Form, ging es dann um Kanyakumari. Sagt dir das was? Das ist ein Ort ganz im Süden, das ist die Südspitze. Okay. Und
vielleicht war ich da, ich bin nicht so gut mit den Namen, ich kenne ein paar Sachen, kann ich mir merken,
ja.
Aber ich war schon länger nicht mehr da und kann sein, dass ich da war, weil da gibt es einen großen Murugat-Tempel, glaube ich.
Er hat dann zu mir gesagt, dass eben auch das Tamil, die Sprache, noch viel älter angeblich ist als das Sanskrit von der Schwingung, weil es etwas mit Lemurien zu tun hat. Und ich weiß nicht, inwieweit du mit Lemurien vertraut bist.
Okay. Überhaupt nicht.
Mhm. Dann googelst mal Lemurien und wirst sehen, dass du damit in Resonanz gehst, weil da hast du auch eine Verbindung.
Also ich hab's tatsächlich schon gegoogelt, aber ich habe da nicht so eine Resonanz drauf. Okay,
dann kommt das mit Sicherheit noch. Ja, also das ist in deinem Feld. Ich sage, es ist jetzt einfach das, was ich spüre und ich bin halt manchmal sehr überzeugt.
Ich schaue gerne mal rein. Ja.
Und dass eben gesagt wird, dass Lemurien dort war. Also Lemurien ist einfach eine hochentwickelte alte Kultur, ja. Ich weiß nicht, wie viel tausende Jahre alt, wo ja hochschwingende Frequenzen einfach auch waren, ja. Und ich fühle mich zu Lemurien schon sehr stark hingezogen und habe dann eben gespürt, dass das in irgendeiner Form auch eine Verbindung hat zu meinem jetzigen Indienleben. Und Kanyakumari, vor allem, da gibt es noch irgendein lemurisches Wort, das irgendwie da verbunden ist. Also selbst in dem Wort hört man noch quasi die Schwingung von Lemurien. Ich fand das irgendwie, es hat mich in irgendeiner Form berührt, weil das irgendwie meine Geschichte, die Puzzleteile in meiner Geschichte noch irgendwie mehr zu einem Bild kreieren.
Ja? Ich habe gerade gegoogelt, da war ich in Kanyakumari. Ja.
Warst du, gell?
Ja, jetzt fällt mir auch ein, man hat uns da mal gesagt, dass diese Verbindung zu Lemurien da ist, dass es irgendwo bei der Küste, irgendwo in der Nähe sein soll. Jetzt, wo du sagst, klingelt was. Also das ist da im Feld eindeutig.
Ja, Da gibt es dann noch mehr. Ich könnte da viel Geschichten darüber erzählen. Ja, auch zum Beispiel wird gesagt, ich weiß nicht, ob dir sagt sicher was eine Handbahn was.
Ja.
Vor vielen Jahren, da gab es noch die Hank. Früher hat es nur einen Hersteller gegeben, die Hank damals. Und damals musste man auch noch einen Brief an den Erzeuger schreiben, dass man überhaupt so ein Instrument bekommt. Ja. Und damals war ich so ein bisschen sehr euphorisch und habe dann auch immer in irgendeiner Form Verbindung zu Lemurien gespürt. Und es wird auch immer wieder so beschrieben, dass diese Instrumente aus dieser Zeit kommen. Also es gibt da so viel Verbindungen. Das wollte ich einfach irgendwie nochmal so mit dir teilen. Aber ich möchte noch mehr über dich wissen. Und was ja auch so ein Schwerpunkt ist von dir, ist Meditation. Vielleicht kannst du mal erklären, was es für dich bedeutet, in eine Meditation zu gehen.
Ja, ich hole da ein bisschen aus. Also angefangen, einfach um den Kontrast herzuleiten. Als ich angefangen habe, auch damals mit Kriya-Yoga, da habe ich sofort gemerkt, wenn ich Atemtechniken oder Meditation gemacht habe, wie ich ruhiger werde, wie mehr Klarheit kommt, wie ich mich besser ausrichten kann. Und nachdem ich das aber 2 Jahre gemacht habe, und musste ich sagen, irgendwas fehlt mir, weil in den Büchern hatte ich oft gelesen, da gibt es was wie inneren Frieden und Glückseligkeit und dann noch so Autobiografie eines Yogi gelesen und da gab es dann so Bewusstseinszustände und ich habe so über diese Jahre reflektiert und musste dann sagen, okay, irgendwie seit 4 Jahren mache ich Mentaltraining und Yoga und Meditation und ich hatte gleich 3-mal ein Erlebnis, wo ich sagen konnte, wow, das war jetzt wirklich so eine völlig andere Ebene. Das konnte ich überhaupt nicht angehen, das war ein reines Zufallsprodukt. Dann habe ich den Nandi kennengelernt und er hat mir dann Unterweisungen gegeben. Und das Spannende war, eine Unterweisung, das ist ein Zugang zur Essenz. Und in dem Moment, wo ich diese Zugänge bekommen habe, hat sich für mich alles auf den Kopf gedreht, wo ich vorher vielleicht mal so 1-2 Stunden meditieren musste, um in eine Tiefe zu kommen, war das teilweise nach 5 Minuten schon da. Heute, wenn ich über Meditation spreche, dann meine ich nicht geführte Reisen oder Visualisierungen, Imaginationen, da meine ich auch nicht, ich setze mich hin und mache den Bodyscan und ich versuche einfach nur die Stille zu spüren, sondern das sind für mich sehr spezifische Vorgehen, um zum Beispiel in die Achtsamkeit einzutauchen, um vielleicht auch über Klang, Silben, den Herzraum so zu weiten, dass ich Stille manifestieren kann. Also es hat für mich so eine neue Qualität bekommen, und für mich so der Ort, wo ich am allermeisten Energie auftanken kann, wo ich in eine so tiefe auch teilweise Glückseligkeit reinkomme, die mit Worten gar nicht zu beschreiben ist. Wir haben hier in Hombrechtikon, ich wohne in Hombrechtikon, das ist so neben Zürich, etwa 20 Minuten weg. Gemeinsam mit Nandi konnten wir einen Tempel machen. Er heißt Raum Samadhi. Und der Raum, der ist gefüllt mit Liebe. Und das ist, ich konnte vor ein paar Tagen mal mit anderen zusammen einen Retreat machen. Da waren wir 5 Tage vor Ort. Und vielleicht kriegt man so mit, die Energie, die dann da war, war so stark, als nach 2 Tagen Regenwetter die Sonne geschienen hat, hatte ich kein Bedürfnis rauszugehen, weil ich gemerkt habe, draußen finde ich diese Energie nicht. Und das ist natürlich so ein Kontrast zu dem, was wir normalerweise kennen. Normalerweise so die Sonne gibt mir Energie und es ist wichtig. Und ja, ich reagiere immer noch drauf. Es ist jetzt nicht, dass es Dauerzustand wäre bei mir, überhaupt nicht. Ich habe noch sehr, sehr viele Praxisjahre vor mir. Aber deshalb, also Meditation ist für mich dieses praktische Hingehen, eine möglichst hohe Intensität zu erzeugen, um achtsamer zu werden, um loslassen zu können, um zu reflektieren, um Innenschau zu betreiben. Das ist für mich so auf die Kürze eine Beschreibung, was man da so erleben kann oder wie für mich das Erlebnis ist.
Und wenn du es so beschreibst, dann ist es geht immer um Frequenz. Es fühlt sich dann so an, ich glaube, dass Nandi das dich so ein bisschen initiiert hat, also dass das wie so eine Initiation in irgendeiner Form war, weil der fühlbar Frequenzen übermitteln kann. Also der kann Wie soll man das erklären? Also eine Segelung ist ja auch nichts anderes als eine Frequenzveränderung. Also ja, so.
Da kann sehr, sehr hohe Bewusstseinsenergien übertragen,
Ja,
ja, dass
genau,
man da nicht,
das kann
also
er.
statt selber 100 Jahre zu meditieren, ein Wochenende mit ihm und dann
Genau,
das war das.
das ist einfach so, dass Menschen diese Transformatoren sind. Also die transformieren in irgendeiner Form die ganz, ganz hochschwingende Energie, so dass es der Mensch annehmen kann und dann in eine höhere Schwingung kommt. Und wenn du auch so beschreibst, diesen Raum oder diesen Tempel, den ihr da kreiert habt, dann ist das auch für mich so fühlbar Christusenergie auch, weil du dann stark dieses Herz, diese Herzenergie spürst.
Das ist Liebe, ich meine, und das ist ja auch da haben wir, gibt es natürlich einen Altar. Ich kann dir gerne mal noch ein Bild davon schicken. Und das fängt an in so Tamil Nadu, der Arunachala. Da ist da gibt auch ein Bild von Jesus. Es gibt ein Bild von der Maria, weil es ist nicht dieses dogmatische, wer ist besser oder wer ist spiritueller. Das kann man alles weglassen. Es geht immer darum, das ist alles ein Ausdruck der Quelle schlussendlich.
Ja.
Und Liebe, Stille ist direkter Ausdruck davon.
Der Ausdruck. Wenn man mich jetzt fragen würde, was ist für mich Meditation, dann ist es vermutlich gar nicht so dieses Bild, ich setze mich hin und schließe die Augen, so, sondern und gehe in eine Yoga-Position oder halt ja, so. Sondern es sind, glaube ich, Momente, wenn ich mit meinen Klienten arbeite und da arbeite ich im Grunde mit Christusenergie. Also es geht da um bedingungslose Liebe, ja. Also es geht um Frequenz. Wenn wir an einem Drama gerade dranheben, kleben, wie zum Beispiel an einer Emotion oder Verstand und Emotion sind ja, hängen ja zusammen unmittelbar oder erzeugen sich ja auch gegenseitig, dann hängen wir da dran und wir kommen nicht weg davon. Und es braucht eine gewisse Schwingung, um da wieder, ich sage dann immer so zur Glühbirne in der Mitte zu kommen, um sich wieder zu spüren in dem, was man ist. Ja? Und das kannst du halt durch Frequenz machen. Und wenn du spürst, dass sich jemand wieder in seinem Ursprung oder verbunden mit einer Quelle spürt, dann ist das für mich so berührend und ich bin unmittelbar auch dann dort, ja. Und es ist interessant, so habe ich das auch jetzt noch nie ausgesprochen, aber wie du jetzt gesprochen hast, war das für mich so berührend, weil ich in meinem Praxisraum dann genau das fühle, ja. Und in dem Moment ist das für mich eigentlich ein meditativer Zustand, weil so die einzelnen Schichten, das emotionale System und das mentale System, das ist alles ein bisschen weiter weg. So das eigene Feld, das eigene karmische Feld, und man spürt sich verbunden als eins, ja, so. Ja, welchen Namen wir dem geben, ist ja egal im Grunde, ja. Also ob wir das jetzt verbinden mit Jesus, whatever, Maria oder
Da
Shiva.
gibt es ganz, ganz viele Worte dafür, genau.
Ja. Und was auch sehr spannend ist, ist, aber das ist eh klar, weil du Kriya Yoga machst, dass halt Shiva auch in irgendeiner Form sehr kraftvoll bei dir ist. Hast du auch einen Bezug zu Shiva, dass du spürst, dass du da verbunden bist oder gar nicht so stark?
Also Shiva ist ja einfach auch eine Beschreibung für Bewusstsein. Und weil ich täglich da was mache, also täglich praktiziere und mich verbinde, ich würde sagen, das ist integriert, aber nicht so, dass ich jetzt eine. Ich hatte früher auch eine Shiva-Statue, habe noch eine ganz große, die ist ja gerade nicht aktiv im Dienst, sage ich mal. Aber so diese vielleicht die Klarheit, die damit kommt, das ist auch eines meiner Merkmale, was ich ganz oft bekomme, dass ich, wenn ich Webinare mache oder Trainings, dass ich viele Sachen sehr klar vermitteln kann. Vielleicht merkst du das in dem Moment.
Gerade Leute, die so Kriya-Yoga praktizieren, dann kann man das immer wieder so ein bisschen wahrnehmen und spüren.
Ich kann sagen, ich bin heute nicht mehr in dieser einen Tradition, wie ich es damals gelernt habe, weil für mich waren diese Zugänge tatsächlich nicht so kraftvoll wie das, was ich von Nandi bekommen habe. Das war viel direkter, war für mich drum besser umsetzbar. Und ich meine, Kriya Babaji ist ja, das ist ja auch einfach Bewusstsein, steht für Bewusstsein. Und das ist ja eh überall mit drin. Also in dem Moment könnte man sagen, dass es auch eine Form von Kriya Yoga ist, auf Handeln mit Bewusstsein. Und da wollen wir auch hin, nicht nur in der, wie du es auch gesagt hast, nicht nur in der Meditation mit geschlossenen Augen, sondern mit offenen Augen bewusst durchs Leben wissen, was man tut und in Verbindung sein.
Ja. Und ich glaube auch, dass die jetzige Energie, die sich so breit macht in der Welt, auch nicht mehr dogmatisch ist. Und ich glaube auch, das ist der Grund, warum wir auch am spirituellen Weg diese diese Dogmas nicht zu wollen. Ja, aber auch ich bin jetzt nicht mehr in meiner Ursprungskriya-Tradition und folge diesem Guru nicht mehr nur alleine. Ja, also so, ich habe auch nicht so ein starkes Guru, so ein Anhaften an den Gurus. Ich finde das immer wunderbar, wie sie uns, einen Guru zeigt dir eigentlich nur deine eigene, das Göttliche in dir, ja, so. Und ich hänge da nicht sehr dran, ja, so, sondern ich gehe dann sehr oft weiter und schaue, was da alles noch so ist in der Welt, ja. Bevor wir begonnen haben, habe ich einmal dein Facebook-Profil so mir so kurz mal angeschaut. Und da gab es auch einen Beitrag über Karma. Irgendwie, was ist mir da jetzt so entgegengekommen? Ich beschäftige mich eben, habe ich dir eh gesagt, sehr viel mit der Astrologie jetzt. Und da sieht man im Horoskop auch, wenn sehr stark karmische Themen in deinem Leben sind. Ja, das kann man gut lesen. Ist bei mir der Fall. Was ist für dich Karma?
Ich versuche es mal so mit den Worten von Nandi wiederzugeben, weil ich finde, er hat das gut beschreiben können. Sind schlussendlich Impulse. Impulse, denen wir folgen, und er hat es auch oft noch mit einer Neigung in Verbindung gebracht. So quasi hat man eine Neigung dafür, sich arrogant zu halten, hat man eine Neigung dafür, sich mit Schmerz zu verbinden. Und wenn man so eine innere Neigung hat, dann sucht man sich dann irgendetwas und lebt das aus. Und Karma auflösen bedeutet eigentlich, diese Neigung, diese feinsten Impulse aufzulösen. Und dann kann eben wieder mehr von der Essenz wirklich sich manifestieren. Dann ist mehr innerer Frieden da, eine tiefe Gelassenheit, Liebe. Und Karma, für viele wird das ja auch dann als negativ bezeichnet. Ist es überhaupt nicht, es ist einfach nur Impuls, es ist eine Neigung. Ja, wie zum Beispiel, ich habe das Karma, dass ich gern fotografiere. Und zum Beispiel auf allen Indienreisen hängt irgend so eine Kamera an mir rum und dann mache ich irgendwelche Fotos. Und das ist für mich so natürlich, das ist dann irgendwie auch geführt, dass das ist einfach Impulse, die haben andere Menschen nicht. Und ich glaube, in dem Moment, wenn wir Frieden damit schließen können, dass wir Impulse in uns tragen und Neigungen, und manche können wir sofort ändern, andere, die wollen wir nicht akzeptieren, die können wir dann anfangen loszulassen. Ja, das gehört für mich so zum Spiel des Lebens dazu, zu erkennen, was passt zu mir und was kann weg. Und was gilt es zu akzeptieren, bis es weg kann.
Ja.
Wie siehst du das denn?
Naja, es ist, ich finde es einen sehr charmanten Zugang oder sehr einen liebevollen Zugang, weil ich auch das Gefühl habe, dass halt Karma sehr mit Schuld und Hängenbleiben zu tun hat, ja. Also ich habe jetzt was Schlechtes gemacht, also da ist was Schlechtes in meinem Leben und ich bin schlecht, weil ich in einem anderen Leben was Schlechtes gemacht habe. Das heißt, man bleibt ja absolut hängen, ja.
Und ja, das machen sehr, sehr viele, dass sie da so nur auf die Schuldebene gehen. Ja, ja. Furchtbar.
Also es ist so, wir nehmen einen Lebensrucksack hierher mit in diese Inkarnation und das sind verschiedene, man kann gerne sagen Impulse, das finde ich nett, oder halt Frequenzen drinnen, und die sind schon auch in irgendeiner Form erzeugt worden. Das ist das Gesetz der Resonanz. Ja, also das löst schon irgendwas aus, genauso wie wir jetzt auch Dinge auslösen. Aber das ist weder gut noch schlecht, sondern das ist da und wertvoll, um Erfahrungen zu machen. Und Karma kann auch aufgelöst werden. Ja, und das ist auch ein bisschen etwas Ähnliches, wie du es beschreibst, wenn wir eigentlich sehr stark ins Vergeben gehen, also es eigentlich nicht mehr als großartigen Stein betrachten, sondern dass wir uns selber vielleicht sogar vergeben in irgendeiner Form. Ich weiß nicht, ob ich das besser ausdrücken kann.
Ich finde, das ist gut ausgedrückt, weil sich zu vergeben, weil man gibt sich ja oft selbst die Schuld oder ist auch und sagt und greift sich selber an, weil man es hätte besser machen können, hätte es anders machen können. Und diese Selbstangriffe, die sind sehr, sehr hinderlich. Und Vergebung ist eigentlich in dem Moment, ja, was wie ich es auch von mir kenne, dann sage ich, okay, ich konnte nicht anders, aber damit man sich ja vergeben kann, braucht es Achtsamkeit. Ohne das ist es so ein Lippenbekenntnis, was dann. Aber wenn man sich es gibt manchmal im Internet irgendwelche Anleitungen, dann geht man diese Anleitung durch und am Schluss, ich vergebe mir, dann sagt man irgendwelche Sätze und ich habe mir jetzt vergeben. Und das ist dann so, es funktioniert einfach nicht, weil die Tiefe dahinter fehlt, weil die Erkenntnis tief und die Weisheit, die da natürlicherweise kommt, weil echte Vergebung heißt ja auch den Frieden finden damit, dass man so oder so war. Und das finde ich so ein wichtiges Element auf dem Weg.
Und das ist, das kann ich ein Lied davon singen. Und das ist richtig harte Arbeit, ja. Und da kann es auch so die Gratwanderung sein, ob man in die Verbitterung geht oder ob man weiter den Weg geht und sich dem Thema auch annimmt, ja. Das ist mit allen Affirmationen so. Wenn wir nicht glücklich sind und wir sagen, ich bin glücklich, dann tut sich da von der Schwingung her gar nichts. Wenn wir uns aber an irgendwas erinnern, was in unserem Leben richtig gut ist und was uns richtig glücklich macht, ja, keine Ahnung, die Katze, die gerade vorbeigeht und ihr zuzuschauen, wie sie da aufgeht, dann fühlen wir das. Und wenn wir dann sagen, ja, ich habe diese Katze in meinem Feld, ich bin richtig glücklich, dann verändert sich was, dann nützt diese Affirmation was. Und genauso ist es mit der Vergebung, ja, wenn wir spüren, und das können wir zum Beispiel in dem Tempel, den du da vorher beschrieben hast, in dem Tempel ist die Frequenz so hoch, dass man sich reinsetzen kann, und wenn man da auch in eine geführte Meditation reinkommt oder irgendwelche Frequenzen hört, Klang, Musik, kommt man leichter in so zur Essenz, sage ich jetzt mal, oder ins Herz, und dann aus dem heraus zu vergeben, dann kann man sagen, ich vergebe, weil dann spürt man es auch.
Es ist eine natürliche Schlussfolgerung in dem Moment. Es ist nicht erzwungen. Es ist einfach so, ja klar. Und also ich habe auch noch nie, wenn ich es gemacht habe, habe ich noch nie die Worte benutzt, ich vergebe mir, weil es ist geschehen. Übrigens, was ich gerade noch sagen wollte, also wir nennen es hier intern eigentlich Tempel, offiziell heißt der Raum Samadhi. Name ist Programm.
Okay.
Und es finden regelmäßig Pujas darin statt und die werden auch online übertragen. Also vielleicht ist das auch für dich, wenn du da einen Bezug dazu hast. Nandi macht das sehr, sehr kraftvolle Pujas.
Ah, das ist gut. Und ich werde dann auch verlinken. Also das heißt, du schickst mir dann bitte auch alle Links und so. Dass dann,
ja, sehr gerne.
Dass dann, weil ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere oder die ein oder andere da jetzt in Resonanz geht. Und um das geht's ja, dass eben immer mehr ja, sich erkennen oder spüren. Da gibt es Möglichkeiten, wo ich mich mehr spüre in dem, was ich eigentlich bin. Ja, also das mache ich auf jeden Fall. Ich könnte jetzt ganz viel noch fragen, aber eine Frage, die stelle ich immer wieder. Und das haben wir auch im Vorfeld kurz mal so besprochen. Wie ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich sehr viel gehadert auch, weil ich habe keine starke Sonne in meinem Horoskop. Und das heißt, ich bin manchmal auch nicht wirklich selbstbewusst, auch wenn gleich ich selbstbewusst wirke. Aber es gibt da so Teile in mir, die dann, kann man das machen oder so. Aber auch das kann sich verändern. Ja, also im Horoskop, die Sonne wird jetzt nie stärker werden, aber wenn man das weiß, dann kann man da schon noch was tun, ja, wie das mit allen Energien ist. Es ist nichts in Stein gemeißelt, ja. Genauso wie die Palmblattlesungen auch nicht in Stein gemeißelt sind, sondern auch, das sind Lichtschriften, auch die können sich verändern. Ja, es ist wichtig, dass wir uns nie so sehr auf das fokussieren, was die gesagt haben, sondern dass wir wissen, dass eine Energie beschrieben worden ist, und dass wir mit dem umgehen können und wir sind die Meisterinnen, trotzdem noch in irgendeinem Rahmen, ja, so sage ich.
Da kann ich zu 100% bestätigen. Also wer das für bare Münze hält, ist es nie. Es ist alles veränderbar.
Hattest du auch eine Lesung, bevor ich jetzt dann noch weiterspreche? Eine Palmblattlesung? Okay, cool. Vielleicht können wir da abschließend auch noch mal kurz was dazu sagen, ja, wenn das okay ist für dich.
Ja, also ich habe es meist wieder vergessen. Also das ist die Lesung war so lala. Okay. Aber jetzt nicht etwas, wo ich sagen müsste, dass es mein Leben grundlegend transformiert hat.
Also es war nicht. Ja. Okay. Jetzt erzähle ich noch die Geschichte mit meiner Essenz. Und ich habe dann, wie ich in die Selbstständigkeit ging, war für mich so die Idee, naja, was mache ich eigentlich? Ja, also ich komme aus dem Yoga-Bereich und aus dem Ayurveda-Bereich, aber eigentlich, was ich eigentlich immer konnte, ist, ich konnte sehr gut fühlen und Energien fühlen. Ja, das war das, was ich immer schon als Kind auch hatte. Damals hätte ich es nicht so beschrieben. Und dass es mir ein Anliegen immer schon war, auch im Schulsystem, dass ich andere dabei begleite, dass sie sich mehr spüren in dem, was sie sind. Und dass es darum geht, diese Essenz zu spüren, das, was wir im Innersten sind, diese Tiefe, und dass wir das auch leben, viel mehr leben. Und dann kam eben dieses Wort Essenzleben. Und dann kam irgendwann einmal auch die Idee, weil ich habe früher Schülerradio gemacht und das auditive Medium mag ich. Ja, ich hätte gerne einen Podcast, wo es darum geht, wie es gelingen kann, seine Essenz zu leben. Und somit, Bodhi, die Frage an dich, wie gelingt es, seine Essenz zu leben?
Eine sehr spannende Frage. Weil als ich dir so zugehört habe, glaube ich, dass du dass du Essenz nimmst, vielleicht auch etwas anders definieren würde, als ich es definiere. Weil ich höre das relativ oft im Sinne von, ich habe mich endlich gefunden, meine Essenz, und die lebe ich jetzt. Und ich habe selber mal vor ein paar Jahren ein Coaching-Programm gemacht, und sie hat mit den Doshas gearbeitet. Und da ging es auch zum Thema Positionierung, und dann ging es dann darum, okay, finde deine Doshas und dann findest du deine Essenz. Da habe ich gemerkt, okay, das würde ich mir als die Kern der Persönlichkeit bezeichnen. Und zwar da, wo du deine Talente hast, deine Werte, deine Vorlieben, deine Abneigungen. Und wenn man das kennt, so diesen Kern der Persönlichkeit, dann weißt du, wie du dich im Leben bewegst, und alles, was du tust, entspricht dir, deiner Persönlichkeit. Das ist also die Kernpersönlichkeit, dann gibt es auch die Schalenpersönlichkeit, die Schalenidentität. Und das sind all die Glaubenssätze, Emotionen, Verhaltensmuster, Familiengeschichten, gesellschaftliche Geschichten, die wir aufgenommen haben, die aber gar nicht zu uns passen. Und die gilt es eigentlich loszulassen. Die Herausforderung ist, unterscheiden zu können, was gehört zur Kernpersönlichkeit, also zur Kernidentität, und was ist Schale. Und um das herausfinden zu können, braucht es die Achtsamkeit, weil dies jenseits davon, Achtsamkeit ist jenseits von Gedanken, jenseits von Gefühlen. Und da fängt für mich Essenz an. Also wenn ich in meine Achtsamkeit eintrete, dann kann ich unterscheiden, dieser Gedanke, dieses Muster, dieses Gefühl, diese Abneigung, diese Zuneigung, passt das zu mir? Möchte ich das noch behalten? Wenn ja, behalte ich es. Wenn nicht, dann kann ich es loslassen, transformieren. Und in dem Kontext ist Essenzleben für mich ich trete ein in die Achtsamkeit. Von da aus kann es noch tiefer hineingehen, bis in Richtung Bewusstsein. Die Quelle, was du beschrieben hast mit deinen Klienten, was dann kommt, das ist für mich Essenz. Wenn ich da in einer Verbindung bin und dann die Kernidentität der Persönlichkeit nutzen kann, um hier auf dem Planeten rumzuweibeln. Ich würde sagen, das ist so ein idealer Zustand oder eine ideale Ausrichtung, um in der Essenz zu sein und zu leben, also das nicht zu trennen. Entweder ich spüre diese Verbindung oder ich habe so mein Alltagsleben, sondern dass das in eine Verbindung hineinkommt. Und das ist ein kontinuierlicher Vertiefungsprozess, immer mehr zu merken, okay, was entspricht wirklich mehr, weil bei jedem kleinen Stück Schalenidentität, das wir loslassen, spürt man sich selber ein Stück weit mehr. Und das sind ja Riesenschritte. Man merkt es manchmal gar nicht, weil es ist dann eher fein oder subtil. Aber das wäre für mich so die Antwort, Essenz leben, okay, ich muss den Ursprung kennenlernen, jenseits von allem. Dann kann ich schauen, wie kann ich mit dieser Kommunikationsoberfläche, Persönlichkeit in der Welt zurechtkommen, und die Kommunikationsoberfläche, die muss ich optimieren mit Loslassen oder Stärken.
Es geht da auch, also es ist ein für mich wunderbares Bild, weil es ist ein anderes Bild. Also es ist nicht anders, aber es ist anders formuliert, als ich es formulieren würde. Was für mich auch interessant ist, dass es bei dir auch sehr viel um in erster Linie mal beobachten geht, also und achtsam damit mal umgehen im ersten Schritt. Ja? Mhm. Das ist so ein ganz, das sagst du ganz oft, und das finde ich auch ganz wertvoll, weil ich glaube, wenn wir zum Beispiel Angst im Feld haben, ja, also nehmen wir jetzt mal eine Emotion an, dann ist der erste Schritt, dass wir es mal als Angst erkennen und dass wir es auch mal annehmen als Angst. Was wir sehr oft machen, wir erkennen es zwar kurz einmal als Angst, aber wir lassen es nicht da, sondern wir wollen es wegschieben. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, in dem Zusammenhang, auch wenn du so dieses Modell von dir so beschreibst, dass wir erkennen, dass das da ist und dass wir es auch im ersten auch mal dann liebevoll annehmen, ja, und so sein lassen.
Also um es loslassen zu können, müssen wir es zuerst akzeptieren. Weil sonst ist genau das, was du beschreibst, ein hastiges Weghaben wollen. Und Damit wir es aber akzeptieren können, braucht es eben diese Voraussetzung von Achtsamkeit. Das ist eine sogenannte Begegnung. Das ist das, was ich seit vielen Jahren immer wieder mache, mittlerweile auch unterrichten kann in den Seminaren. Wie schaffe ich es überhaupt erstmal in einen inneren Raum der Achtsamkeit zu kommen, wo ich merke, okay, ich bin sicher. Und wenn ich von hier aus meine, zum Beispiel eine Angst anschauen kann, dann habe ich einen natürlichen Abstand und die kann mich nicht so überfallen, weil davor haben die meisten Menschen Angst. Das habe ich ja früher auch gemacht, das haben alle gemacht, da kommt eine Angst, die will ich nicht spüren, weg damit. Und dann ist sofort ein Wegdrückmechanismus da. Aber das erstmal so zu spüren, okay, wie ist die Auswirkung davon, und das mit einem so guten Sicherheitsabstand, so gut, wie es gerade möglich ist. Und von hier aus dann zu sagen, okay, das ist die Angst, das richtet sie an, okay. Ja, die richtet das an, ah, okay, das richtet sie an. Und dann wird es sehr ruhig innen, weil es nimmt so den großen Schrecken. Und dann kann sie sich schrittweise anfangen zu transformieren und man kann sie auch direkt loslassen.
Ich glaube, gerade bei der Angst, das ist ein Thema, mit dem ich mich viel beschäftigt habe, weil in meinem Feld, in meinem energetischen Feld sind viele Angstthemen, ja, aber die sind dann, wenn man sie transformiert, sind sie dann irgendwann einmal wie so in so Wolken. Ich finde, Angst, also so wie ich es spüre, kann nie komplett gelöscht werden, sondern die ist dann da wo in so einer Wolke und die macht nichts mehr, ja. Da kann ich ganz viele Beispiele auch in meinem Sein so irgendwie erzählen.
Da muss ich kurz reingrätschen. Ja. Ja. Man kann sie komplett loslassen. Also wenn ich von loslassen rede, dann ist sie komplett aus dem Feld gelöscht, nicht existent.
Ja, also das kann ich jetzt nicht ganz so unterstreichen, aber ich weiß, was du damit meinst, dass sie nicht mehr existiert. Das gibt's für mich schon auch, dass man das Gefühl hat, sie existiert nicht mehr. Ja. Aber was ich so spüre bei der Angst ist, wenn man sehr liebevoll damit umgeht, ja, und wenn man sie auch mal daneben hinsetzt und sie auch mal fragt, was sie eigentlich braucht, dann verändert sich die Frequenz von dieser Angst sehr, sehr stark, weil schließlich und endlich ist sie ja von diesem ganzen Modell oder dass wir so sind, ist sie ja ein Teil. Und wenn wir sie ablehnen, dann lehnen wir eigentlich ja auch einen Teil in uns ab. Und das ist ja auch nicht so gut in der Selbstliebe, ja. Also ich glaube, es ist schon auch gut, den Teil, der sich da so ein bisschen aufstellt, auch liebevoll zu berühren mal.
Ja, weil genau mit so einer liebevollen Berührung kann sie ja auch erst akzeptiert werden, sich entspannen und dann kann sie gehen. Ja, ja. Ist ja ein sehr, sehr wichtiges Element. Ja. Ich habe gerade gesehen, wie du kurz gezögert hast, weil wir beim diesem Angstthema noch nicht auf einer Wellenlänge sind. Weil ich habe da ein sehr interessantes Experiment erlebt, als ich im Einsatz im Kosovo war. Da habe ich die Angst entwickelt, auf eine Wiese zu gehen, weil es gab viele nicht explodierte Bomben und Minen. Und wir wurden darauf trainiert, immer auf der Straße zu bleiben. Im Einsatz ist zwar nichts passiert, aber da war diese Dauerbedrohung überall, wo wir hin sind. Straße war sicherer Boden und alles andere war quasi der Feind. Und als ich in der Schweiz war, hatte ich das Problem, dass mein Unterbewusstsein das natürlich jetzt so gelernt hatte. Und wie das Unterbewusstsein typisch funktioniert, ist das genauso weitergegangen. Also ich hatte teilweise so leichte Panikanfälle, wenn ich auf eine Wiese drauf bin, wo ich gemerkt habe, was passiert jetzt hier? Ui, ui, ui. Ich hatte diese Bilder vom inneren Auge, was geschehen könnte. Und ich habe dann über diese, weil das war, bevor ich jegliche Form von Mentaltraining oder irgendetwas, Yoga oder so gekannt hatte, dann habe ich das ja 4 Jahre lang zum Mentaltraining, Yoga gemacht, dann wurde es weniger. Und dann habe ich gelernt, wie ich Emotionen direkt, also auch die Ursprungsenergie von all dem loslassen kann. Und ich glaube, ich bin das Thema nicht oft angegangen, aber ich kann sagen, dass seit ein paar Jahren ist das komplett weg. Also ich denke nur noch dran, weil ich es ab und zu vermittle, weil ich gelernt habe, okay, man kann Ängste lernen, weil ich hatte das vorher nicht. Dann sind sie da und dann kann man sie wieder komplett gehen lassen, dass sie nicht mal ansatzweise im Feld sind. Weil sonst, es hat sich immer mal so gemeldet, so, hallo, so, ah ja, das ist es, aber ist okay, dass du da bist, bis sich diese Energie vollständig aufgelöst hat. Und das habe ich jetzt mit ein paar Energien, die mit ein paar Frequenzen, wie du sagst, die da waren, wirklich nachhaltig und vollständig machen können, dass ich nicht mal mehr dran denke, das ist, als wären die nie da gewesen.
Schön.
Schön. Ja, das hätte ich früher nicht für möglich gehalten. Und war dann irgendwann auch erstaunt, weil ich habe es ja nicht losgelassen und so, ab heute ist alles anders, sondern immer mal wieder und einfach so, ich erzähle gerade die Geschichte, aber ich habe so ein halbes Jahr gar nicht mehr dran gedacht. Und da habe ich gemerkt, okay, es gibt schon Möglichkeiten, das so nachhaltig und vollständig gehen zu lassen, dass man sich gar nicht mehr kümmern muss.
Du Bodhi, wir machen eine extra Sendung zum Thema Angst.
Können wir gerne machen.
Du, abschließend, also es ist jetzt so, ich habe dann immer so das Gefühl nach einer Stunde, dass es, glaube ich, dann auch für die Hörer oder Hörerinnen dann gut ist. Was gibt's für dich noch so? Ich habe jetzt die letzten Tage auch mich da so mit ein bisschen beschäftigt, auch was spürt sich so noch an, was ich so in die Welt bringen möchte irgendwie. Und so frage ich dich auch, was gibt's denn für dich dann noch, wo du spürst, ja, das ist noch irgendwie, das spüre ich, das möchte ich noch rausbringen in dieser Inkarnation.
Also ich würde sagen, das, was ich jetzt seit ein paar Jahren mache, intensivieren, weil ich sehe, wie Menschen, die diese Form von, also diese Unterweisungen lernen oder mehr Klarheit bekommen, wie da teilweise jahrelange Blockaden einfach wirklich mal gehen können und wie Menschen einen Zugang anfangen zu entdecken, den ich selber für mich so viele Jahre gesucht habe. Also dieses Vermitteln von Meditationen, dieses Vermitteln von Geschichten, was möglich ist, vom spirituellen Wissen, dass man da wirklich, dass das mehr unter die Menschen kommt, weil so viele Menschen sehnen sich danach. Und ja, jeder, der so dadurch glücklicher werden kann, das freut mich einfach, weil ich dann auch gleich auch spüren kann, also wie viel Schmerz sich beim Gegenüber löst, wie viel Verkrampfung wegfällt. Und das ist einfach wunderschön zu sehen. Und davon könnte ich die ganze Welt fluten, dass jeder das machen kann. Ja, eine ähnliche Arbeit, wie du ja auch machst, einfach, dass man wirklich einen tieferen Kontakt zu sich selbst bekommt.
Schönes Schlusswort. Dann wünsche ich dir, dass du noch ganz viel die Welt flutest, jetzt auch für dich, aber auch für die Welt, weil ich glaube, dass es Menschen wie dich oder wie uns auch braucht, um auch die Mutter Erde jetzt so zu unterstützen. Ich sage das jetzt einfach so und diese Schwingung, diese Frequenz, diese alte Schwingung und diese alte Frequenz, weil das ist etwas sehr Altes oder zeitlos eigentlich, es hat keine Zeit, die gehört einfach in die Welt. Bodhi, vielen Dank, dass du Zeit gehabt hast oder hast.
Vielen Dank für deine Offenheit. Hat mich sehr gefreut, unser Gespräch, Christine.
Ja, und vielleicht gibt es ja noch eine Fortsetzung.
Sehr gerne.
Alles Liebe in die Schweiz.
Baba. Danke, viele Grüße zurück nach Wien. Ciao, ciao.